Bei einem Straßeneinsatz kommt eine Mitarbeiterin mit einer älteren Dame ins Gespräch und sie sprechen über den Glauben und am Ende des Gesprächs fragt die Mitarbeiterin dann, haben Sie denn vielleicht auch eine Bibel noch zu Hause, in der Sie mal lesen können? Ja, sagt die ältere Dame, eine Bibel, die habe ich zu Hause, aber wissen Sie, die ist schon sehr alt. Ich weiß gar nicht, ob die noch gültig ist. Ihr Lieben, das liegt ja nah. Viele Bücher verlieren mit den Jahren ihren Reiz. Nehmen wir zum Beispiel dieses Buch über Windows 95. Möchte das noch irgendjemand haben? Sieht schlecht aus. Oder wie steht's mit diesem Telefonbuch hier von 2019 immerhin? Oder ich hätte auch noch anzubieten einen Straßenatlas von Österreich aus den 80er Jahren. Also ich merke an euren Reaktionen, dass ihr wahrscheinlich so wie ich an dieser Stelle denkt, also da verlässt man sich besser auf die aktuellen Sachen. Das hat mal seine Zeit gehabt hier, aber das ist nicht mehr aktuell. Doch gilt das auch für die Bibel? Ist das Alte Testament alt im Sinne eines alten Telefonbuchs? Gibt es darin Teile, die heute nicht mehr gültig sind? Sind wir noch an die Gesetze im Alten Testament gebunden oder nicht? Auf immerhin 613 Geh- und Verbote kamen die Juden zur Zeit Jesu, als sie das Alte Testament ausgelegt hatten. Für fast jeden Fall des Alltags gab es eine Anweisung. Das war natürlich kaum zu schaffen für die Leute. Daher waren viele Menschen gespannt, was Jesus dazu sagen würde. Er schien ja von alledem wenig zu halten. Er wusch sich nicht die Hände vor dem Essen, er fastete nicht regelmäßig, er heilte an einem Sabbat und seine Jünger rupften sogar am heiligen Ruhetag Ähren aus. Die Hüter des Gesetzes hatten Jesus deswegen längst als Unruhestifter abgestempelt. Sein Tod war beschlossene Sache. Höchste Zeit also, dass Jesus mal einige Dinge klarstellt. Und so sprach er, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz Moses oder die Weisungen der Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote, und wäre es das Kleinste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Viele Menschen hatten gehofft, Jesus würde einfach liebevoll über alle ihre Vergehen hinwegsehen. Stattdessen macht er uns klar, dass wir alle auf den letzten Platz im Himmel gefallen sind. Alle. Wir sind die Geringsten von allen, denn niemand von uns schafft es, alle Gebote immer zu halten. Selbst wenn wir uns noch so viel anstrengen, fallen wir immer wieder in alte Muster zurück. Wir werden neidisch, wir sagen manchmal das Falsche und wir finden kreative Wege, um bei Netflix, Sky und anderen irgendwie dabei zu sein. Wir wissen zwar, dass die 10 Gebote eine Leitplanke für unser Leben sind, aber wir haben einen Lattenzaun aus ihnen gemacht. Wir schlüpfen, wann immer wir es brauchen, durch die Lücken hindurch. Es ist fast so, als stünden wir dabei unter einem Fluch. Und ich bin so froh, euch heute sagen zu können, dass dieser Fluch des Alten Testaments durch Jesus tatsächlich veraltet ist. Jesus hat diesen Fluch für ungültig erklärt und beseitigt. Schauen wir uns das einmal genauer an. Die biblische Diagnose über uns fällt eindeutig aus. Unser menschlicher Eigenwille zieht uns immer wieder in eine andere Richtung, als der Wille Gottes für unser Leben ist. Wir tragen sozusagen eine geistliche Schwerkraft in uns, die selbst von Geboten nicht über Wasser gehalten werden kann. Die Neigung zur Bereitschaft zur Sünde steckt uns einfach ganz tief in den Knochen. Früher im Paradies, da lesen wir, da war das Leben noch leicht. Adam ging jeden Tag mit Gott im Garten Eden spazieren. Sie unterhielten sich über dieses und jenes. Adam konnte seine Fragen loswerden. Heute dagegen ist unser Leben schwer und belastet. Du hörst und siehst manchmal nichts von Gott. Für dein Glück musst du hart arbeiten. Den Himmel versuchst du dir irgendwie zu verdienen. Aber ob es reicht, das weißt du nicht. Das ist der Fluch der Gesetzlichkeit. Du führst vielleicht wirklich ein vorbildliches Leben, aber es ist nie genug, nie. Schon ein einziger Fehltritt, eine einzige Lüge reicht und der Himmel ist verloren und du bist wieder auf dem letzten Platz. Der Apostel Paulus beschreibt im Römerbrief mal, wie seine Gemütslage zu dieser Zeit war. Es steht außer Zweifel, dass das Gesetz von Gott kommt, aber die Sünde benutzte es, um mich zu überlisten und zu töten. Die Sünde benutzt die Gebote bis heute, um uns immer wieder vorzuhalten, wie schlecht wir sind. Manche Leute zieht dieser Blick in den Spiegel immer weiter nach unten. Sie glauben, dass sie es überhaupt nicht wert sind, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Dabei liebt Gott es. Jeden Menschen liebt er von ganzem Herzen und zwar mehr als sein eigenes Leben. Andere Leute versuchen, gegen ihr schlechtes Image im Spiegel zu kämpfen. Und sie werden irgendwann gesetzlich und arrogant. Die Pharisäer haben das getan, sodass Jesus ihnen vorwirft, ihr gebt sogar den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel. Also das kann man kaum auf der Waage messen. Aber das Wichtigste lasst ihr außer Acht, nämlich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Die Pharisäer glaubten, Gott ginge es darum, dass wir im Leben alles richtig machen. Sie haben gedacht, der Glaube an Gott würde sich an Äußerlichkeiten festmachen lassen. Darum machten sie aus allem ein Gesetz. Aber sie lagen damit falsch. Gott ging es nie um ein perfektes Leben. Ihm ging es immer um unser Herz. Das wollte er mit seinen Geboten erreichen und das wollte er beschützen. Nun haben wir, weil wir das falsch verstanden haben und aus Angst vor dem Versagen vor Gott, unser Herz versteckt. Wir wurden Paragraphenreiter. Deswegen bezeichnet Paulus all die Jahre, in denen er unter dem alttestamentlichen Gesetz lebte, als Fluch. Das war ein Teufelskreis, aus dem er selbst und auch wir niemals herausgefunden hätten. Doch dann passierte etwas. Jesus Christus hat uns von dem Fluch losgekauft, unter dem unser Leben stand, als wir noch Gottes Anerkennung durch die Gebote erreichen wollten. Er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen. Jesus befreit uns wirklich von dem Fluch der Gesetzlichkeit. Bei ihm sind wir willkommen, auch wenn wir noch so oft versagt haben. Bei ihm dürfen wir lernen, dass der Glaube an Gott aus dem Herzen kommt und nicht aus Regeln. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie Jesus als das Ende des Gesetzes bezeichnet. Nicht, weil die Gebote so schlecht waren. Nein, sie sagt das, damit wir endlich aufhören, Gott und sein Heil in den Gesetzen zu suchen. Die Evangelien berichten uns von einem reichen jungen Mann, der zu Jesus kommt und dazu auch ein paar Fragen hat. Er hat alle Gebote von klein auf gehalten. Respekt. Aber irgendwo in sich spürt er diesen Zweifel, ob das tatsächlich reicht und genug ist. Reicht das, um in den Himmel zu kommen? Der Mann steht unter dem Fluch der Gesetzlichkeit und Jesus sieht ihn voller Liebe an, weil er ihn davon befreien möchte. Er weiß, dass der Mann sich echt bemüht hat, doch das Gesetz ist eine Sackgasse. Daraus möchte Jesus ihn gerne befreien und darum sagt er: Eins fehlt dir noch. Geh und verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und er ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus fordert diesen Mann auf, sich ihm anzuschließen, ihm nachzufolgen. Denn das allein ist der Weg, um ewig mit Gott zu leben. Dafür allerdings ist ein Platz in unseren Herzen nötig, ein Platz für Jesus. Doch das Herz war bei diesem jungen Mann total belegt. Er hing immer noch voll am Geld. Er hing vielleicht auch noch zu sehr an seiner Gesetzlichkeit. Er war überhaupt nicht frei für ein Leben mit Gott. Ich glaube, dass dieser junge Mann kein Einzelfall ist. Bis heute suchen die meisten Leute auf dieser Welt ihr Heil lieber in der Gesetzlichkeit als in Jesus. Die meisten verdienen sich den Himmel lieber, als ihn sich schenken zu lassen. Sie stehen alle unter einem Fluch. Muslime zählen dazu. Sie glauben, dass das Einhalten von 5 Regeln sie in den Himmel befördern wird. Aber auch Christen gehören dazu, wenn sie meinen, dass ihr gutes Leben ausreicht, um ewig mit Gott zu leben. Darum bitte ich dich heute, damit aufzuhören, dir den Himmel verdienen zu wollen. Du schaffst das alleine niemals. Lass dich lieber von Jesus, von diesem Fluch der Gesetzlichkeit befreien. Er hat bereits für dich ein gerechtes Leben auf dieser Erde geführt, das Gott gefiel. Und er gibt gerne etwas davon ab. Ja, von dieser Gerechtigkeit gibt Jesus dir etwas ab, damit dein Leben vor Gott Gewicht bekommt. Jesus sagt, du wirst erst ins Himmelreich kommen, wenn deine Gerechtigkeit besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und das funktioniert nur, wenn Jesus deine Gerechtigkeit wird. Martin Luther hat sich das immer so vorgestellt, dass er sagte, wenn Gott mich ansieht, dann sieht er zuerst Jesus an, der ja mit mir verbunden ist. Und dann kann er doch gar nicht anders, als mich gerecht zu sprechen und mich auch als seinen Sohn anzunehmen. So öffne dein Herz für Jesus. Er ruft dich heute genauso wie damals den jungen Mann und er sagt, komm und folge mir nach. Denn das allein bringt dich sicher zu Gott. Mit dem Einhalten der Gebote schaffst du das nie. Ein zweites, was im Alten Testament veraltet ist, sind die festgesetzten Strafen für bestimmte Vergehen. Neben den über 600 Gesetzen im Alten Testament finden sich zwischen dem 2. und 5. Buch Mose auch Strafkataloge. Kataloge, die festlegen, was auf welches Vergehen folgt. Dazu zählen viele Leistungen zur Wiedergutmachung. Wenn zum Beispiel jemand einen anderen verletzt hat oder sogar jemanden vielleicht aus Versehen totgeschlagen hat, dann wurde dafür festgelegt, was dafür bezahlt werden muss. Und manchmal musste dafür auch ein Schuldopfer, ein Tier geopfert werden. Manchmal war das aber auch sogar so, dass das Vergehen so schwer, dass derjenige, der es verursacht hatte, mit dem eigenen Leben dafür bezahlen musste. Vieles davon klingt in unseren Ohren heute sehr hart. Dazu zählt vor allem auch der Grundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben, Verletzung für Verletzung. Was wir bei diesem Vers allerdings übersehen, ist, dass dieser Satz in eine Kultur der Blutrache von Gott gesprochen wurde. Für kleinste Vergehen wurden damals Menschen umgebracht und diese Rache wollte Gott mit seinen Gesetzen eindämmen. Auch in unserem eigenen Rechtssystem gibt es heute den Grundsatz, dass Strafe verhältnismäßig sein muss. Stell dir vor, ich mache dir in dein Auto so einen richtig schönen dicken Kratzer. Und dann sage ich zu dir, also pass auf, als Wiedergutmachung nehme ich mal dein Auto und fahre es durch die Waschanlage. Wahrscheinlich wirst du denken, also Carsten, hör mal zu, Waschanlage reicht nicht, um das wieder gut zu machen. Wenn du nicht was Besseres anzubieten hast, dann verpasse ich dir mal ein paar Beulen und zwar körperlich. Nun, wenn du wegen solch eines Kratzers jemanden verprügelst, ist das unverhältnismäßig. Deswegen gibt es dafür Gesetze, die regeln, wie ein Schaden wieder gut gemacht wird. Nichts anderes begegnet uns im Grunde in den Strafkatalogen des Alten Testaments. Und das Volk Israel war glücklich, dass es endlich ein Rechtssystem im Land hatte. Die Israeliten wurden sogar von den anderen Völkern wegen ihrer Gesetze beneidet. Nun haben wir heute allerdings ein Problem, wenn wir uns heute in unserer Gesellschaft nach diesen alttestamentlichen Strafkatalogen richten wollen. Zum Ersten verstoßen wir an vielen Stellen damit gegen unsere Landesgesetze. Zum Beispiel, wenn wir alle steinigen, die sexuelle Neigungen ausleben, die Gott verboten hat. Zum Zweiten bekommen wir Probleme, wenn wir etwas durch ein Opfer wiedergutmachen wollen. Dazu ist nämlich Folgendes nötig. Gott sagt, wenn jemand unabsichtlich gegen eines meiner Gebote verstößt und so Schuld auf sich lädt, dann soll er, sobald er seine Sünde erkannt hat, eine fehlerlose Ziege als Opfer für seine Sünde darbringen. Er legt seine Hand auf den Kopf der Ziege und schlachtet sie vor dem heiligen Zelt. Der Priester taucht seinen Finger in das Blut und streicht es an die Hörner des Altars. Nun, wir besitzen heute weder ein Offenbarungszelt noch einen Tempel, wo wir dieses Opfer darbringen könnten. Außerdem würden wir wahrscheinlich wegen Tierquälerei angeklagt, wenn wir ein Tier so töten und verbrennen würden, wie es im Alten Testament vorgeschrieben wird. Und nicht zuletzt würden wir, glaube ich, auch noch ganz schön Stress mit unseren Nachbarn bekommen. Wahrscheinlich finden die den Geruch dieses Opfers gar nicht so lieblich, wie er im Alten Testament beschrieben wird. Sie dafür zu töten, wäre aber sicher auch der falsche Weg. Und zum Dritten glaube ich, dass Jesus doch wegen all dieser Opfer am Kreuz gestorben ist. Jesus ist dort gestorben, damit niemand mehr für seine Schuld sterben muss. Keiner von uns und auch kein Tier. Jesus sagt hier, ich bin gekommen, um das Gesetz Moses und die Weisungen der Propheten zu erfüllen. Und schon der Prophet Jesaja sagte voraus, die Strafe liegt auf ihm, dem Messias, auf das wir Frieden haben. Jesus hat am Kreuz alle Strafen auf sich genommen, die wir mit unserer Schuld verdient haben. Und er hat dabei auch schon an deine und an meine Schuld gedacht. Wie ein Blitzableiter hat Jesus sich damals zwischen Himmel und Erde ausgestreckt. Er hat den ganzen Zorn Gottes, den wir mit unserer Schuld verursacht haben, auf sich gezogen. Es herrscht nun Frieden zwischen uns und unserem Gott. Es herrscht Frieden, weil alle Strafen durch den Tod Jesu längst erfüllt sind. Wir müssen keine Angst mehr vor Strafe haben. Wir müssen keine Angst mehr vor unserem Gott haben. Wir müssen ihm kein Schuldopfer mehr bringen. Deutlich unterstreicht Jesus das, wenn er kurz vor seinem Tod sagte, ich werde den Tempel niederreißen und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Natürlich meinte Jesus damit nicht den Tempel aus Stein, der damals in Jerusalem stand. Er meinte das, wofür dieses Gebäude steht. Jesus hat uns durch seine Auferstehung ein neues Zuhause für unseren Glauben geschenkt, ein Haus ohne Schuldopfer, in dem wir leben können. So möchte ich dir in diesem Gottesdienst Mut machen, neben deiner Gesetzlichkeit auch noch deine Angst am Kreuz von Jesus abzulegen. Komm zu Jesus und vertrau darauf, dass er alles für dich getan hat, alles. Du bist durch ihn frei und rein und heilig. Die Strafe, die einmal für deine Schuld festgesetzt wurde, hat Jesus längst am Kreuz bezahlt. Den Schuldschein, der dich vor Gott verurteilte, hat Jesus ans Kreuz genagelt. Er ist dort zerrissen und für immer verschwunden. Und noch ein drittes, was im Alten Testament veraltet ist, das sind die Reinheitsgebote. Laura Schlesinger ist Christin. Als Radiomoderatorin lehnte sie sich weit aus dem Fenster, indem sie Homosexualität als Sünde bezeichnete. Wir leben in einer Zeit, wo man das besser so nicht tun sollte. Und sie begründete das auch allein mit 3. Mose 18, Vers 22. Dort steht, dass es Gott ein Greuel ist, wenn Männer miteinander Geschlechtsverkehr haben. Ein Zuhörer, der sich anscheinend gut in der Bibel auskannte, schrieb ihr daraufhin einen äußerst ironischen Brief und er veröffentlichte ihn im Internet, sodass ich ihn finden konnte. Er schrieb, liebe Dr. Laura, vielen Dank, dass Sie sich so aufopfernd bemühen, den Menschen die Gesetze Gottes näher zu bringen. Ich habe einiges durch Ihre Sendung gelernt. Allerdings bleiben da doch noch ein paar Fragen. Ein Freund von mir meint, obwohl das Essen von Schalentieren wie Muscheln und Hummer ein Greuel vor Gott darstellt, sei das ein geringeres Greuel als Homosexualität. Ich kann dem nicht zustimmen. Was sagen Sie? Außerdem weiß ich aus Levitikus 11, dass das Berühren der Haut eines toten Schweins mich unrein macht. Darf ich trotzdem Fußball spielen, wenn ich dabei Handschuhe trage? Der Brief geht noch viel weiter, aber das reicht vielleicht als Auszug, um zu merken, irgendwas stimmt hier nicht. Ich denke, ihr merkt, wie wichtig das ist, dass wir klären, wie wir mit dem Alten Testament umgehen. Wir können das Alte Testament den Leuten nicht, sage ich mal, um den Kopf schlagen. Was hat Frau Schlesinger falsch gemacht? Warum kam ihre Botschaft nicht beim Hörer an? Ich glaube, sie hat die Mitte der Schrift außer Acht gelassen. Die Bibel hat in ihren vielfältigen Aussagen eine zentrale Mitte. Das ist die gute Nachricht von Jesus. Auf diese Mitte müssen alle Einzelaussagen bezogen werden. Bei den Evangelien leuchtet uns das wahrscheinlich schnell ein. Sie sind ja untrennbar mit Jesus verbunden. Aber Jesus hat auch für alle anderen Teile der Bibel eine zentrale Bedeutung. Alle Teile zielen auf ihn hin und Jesus erfüllt sie. Jesus sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz Moses oder die Weisungen der Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen. So müssen wir vom Neuen Testament her feststellen, dass wir nicht mehr an die Reinheitsgebote des Alten Testaments gebunden sind. Jesus hat uns bereits vollkommen gereinigt. Als Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl feierte, da sagte er ihnen, dass sie alle rein seien, bis auf Judas. Der hatte sich für Jesus verschlossen und wollte ihn verraten. Er hatte sein Herz für Jesus verschlossen. Unsere Reinheit vor Gott macht sich also schon lange nicht mehr an irgendwelchen Äußerlichkeiten fest. Auch hier geht es wieder um unser Herz. Und wenn dein Herz für Jesus schlägt, dann bist du gereinigt, auch Schalentiere zu essen, wie Hummer und Muscheln. Der Apostel Petrus war lange Zeit nicht davon überzeugt. Darum schickte ihm Gott in einer Vision dreimal ein Tischtuch, das mit allerlei unreinen Speisen bedeckt war. Und Gott sagte zu Petrus, iss. Petrus wandte sich fürchterlich dagegen, aber letztlich verstand er, dass ein gereinigtes Herz sogar Rehrücken und Ungläubige verträgt. Denn was Gott für rein erklärt hat, das muss ich nicht mehr unrein nennen. Die Reinheitsgebote aus dem dritten Buch Mose sind daher schon lange überholt. Wir müssen uns nicht mehr nach ihnen richten und dürfen wirklich essen, was uns Freude macht. Interessant finde ich allerdings, dass Wissenschaftler festgestellt haben, dass die große Mehrheit der von Gott verbotenen Nahrungsmittel einen perfekten gesundheitlichen Schutz für sein Volk in der Wüste darstellten. Das von Gott verbotene Schweinefleisch verursacht viele Allergien, wie wir heute wissen. Auf Lammfleisch hingegen reagiert niemand allergisch. Felder mit unterschiedlichen Samen zu bewirtschaften, war damals unter den speziellen landwirtschaftlichen Bedingungen völlig unwirtschaftlich. Gott hat also sein Volk mit seinen Weisungen sogar zu größeren Erträgen geführt. Dabei stellen all diese Gebote noch nicht mal eine vollständige Liste dar von all dem, was man damals tun konnte oder sollte, um Gott zu gefallen. Das Gesetz hat schon immer nur Beispiele genannt, was es heißt, Gott gegenüber loyal zu sein. Es ist ein Muster, an dem wir erkennen können, dass es sich lohnt, auf Gott zu hören. Das heißt doch, schon im Alten Testament forderte Gott gar nicht unbedingt die Buchstabentreue. Er wünschte sich, dass die Israeliten von dem Geist erfüllt werden, der durch diese Gebote weht. Und das gilt bis heute. Darum möchte ich zum Schluss noch betonen, dass das ganze Alte Testament immer noch Gottes Wort an uns ist, auch wenn manche Teile als Gesetz veraltet sind. Genau das meinte Jesus, als er sagte, ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe und noch nicht mal ein I-Punkt vom Gesetz vergehen, alles muss sich erfüllen. Auch wenn viele mosaische Gesetze uns nicht mehr direkt gelten, können wir trotzdem noch ganz viel von ihnen lernen. So wird bei der Frage, wie viel soll ich eigentlich für Gott spenden, noch heute die Praxis des Verzehntens von vielen herangezogen. Bei den Israeliten war das damals üblich, dass sie 10% aller Erträge an den Tempel abführten und Gott segnete sie dafür. Und wenn du Gott heute den 10. Teil von dem abgibst, was du verdienst, dann bin ich davon überzeugt, dass er auch dich reichlich segnen wird. Was zählt, ist also, dass wir viel aus dem alten Gesetz über Gott, seine Werte, seine Ideale und seine Beziehung zu seinem Volk lernen können. Ganz viel. Und so bietet uns das mosaische Gesetz bis heute einen wichtigen Hintergrund für die neutestamentlichen Lehren. Nehmen wir da zum Beispiel unsere Erlösung heraus. Wir glauben, dass das Blut Jesu für uns fließen musste, weil Gott dadurch für uns die Versöhnung geschaffen hat. Aber warum? Das Alte Testament erklärt uns, weil im Blut das Leben ist und weil durch das Blut Schuld beglichen wird. In 3. Mose 17, Vers 11 heißt es, denn im Blut ist das Leben und ich habe angeordnet, dass es auf dem Altar dargebracht wird, um euch von eurer Schuld zu befreien. Weil im Blut das Leben ist, darum werdet ihr durch das Blut mit mir, dem Herrn, versöhnt. Leben für Leben. Dr. Christopher Chavasse, ein ehemaliger Bischof, der sagte einmal, die Bibel ist sozusagen das Porträt unseres Herrn Jesus Christus. Also wenn wir die Bibel ansehen, dann sehen wir Jesus an. Die Evangelien stellen die eigentliche Figur des Porträts dar. Aber das Alte Testament bildet den Hintergrund, vor dem die göttliche Gestalt steht und auf die es hinweist. Es ist für das Gemälde als Ganzes unerlässlich. Ich will das kurz erklären. Ich war vor ein paar Jahren am Keukenhof in Holland, das ist das, wo die ganzen Blumen und Tulpen und so weiter sind, und habe da etwas über Fotografie gelernt, zumindest wie andere Kulturen fotografieren. Wenn ich ein Foto mache, dann kommt es mir darauf an, dass das Porträt wirklich im Mittelpunkt steht und dass so im Hintergrund vielleicht noch ein paar schöne Sachen sind. Die Japaner fotografieren ganz anders. Für die kommt es darauf an, dass es ein wunderschönes Bild ist mit ganz vielen Tulpen und Rosen. Und so ein ganz kleiner Punkt auf diesem Bild ist vielleicht die Person, um die es gehen sollte. Das, zu jedem Porträt gehört ein schöner Hintergrund. Und wenn wir das begriffen haben, dann begreifen wir auch den Zusammenhang zwischen Neuem und Altem Testament. Die Evangelien stellen die Person Jesu dar, aber das Alte Testament ist der Hintergrund. Und ohne diesen Hintergrund erstrahlt die Person nicht in dem Licht, in dem es strahlen sollte. Die Briefe, sagt Bischof Chavasse, dienen als Gewänder und Ausstattung der Figur. Also das ist das, was Jesus anhat. Und während wir nun das Porträt in seiner Gesamtheit betrachten, indem wir die Bibel lesen, geschieht ein Wunder. Die Figur wird lebendig und tritt aus der Leinwand des geschriebenen Wortes hervor. Der ewige Christus aus der Emmaus-Geschichte wird unser Bibellehrer, um uns alles, was die Schriften über ihn voraussagen, persönlich auszulegen. Wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du staunen, wie sehr doch das Alte mit dem Neuen Testament verbunden ist. Und dir wird aufgehen, dass du es mit Jesus sogar schaffst, dich mit deinen Mitmenschen zu versöhnen, statt sie töten zu wollen. Und wenn du den Römerbrief im Geist Jesu liest, dann wirst du in Kapitel 1 bemerken, dass Gott es immer noch nicht mag, wenn Männer mit Männern und Frauen mit Frauen Geschlechtsverkehr haben. Das entspricht nicht seinem ursprünglichen Schöpferwillen. Doch in Kapitel 3 des Römerbriefes wird dich Jesus hoffentlich auf das stoßen, was wir heute gelernt haben. Da heißt es nämlich, alle Menschen sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen geschenkt hat. Doch Gott nimmt die Menschen an, obwohl sie die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt haben. Er nimmt jeden an, der sich auf das verlässt, was er durch Jesus Christus getan hat. Gott bietet seine Gnade jedem an, auch denen, die wir dessen vielleicht nicht für würdig halten. Und Gott liebt es, barmherzig zu sein gegenüber Menschen, die nie perfekt, nie völlig rein und nie schuldlos sind. Darum halte dir ab jetzt bitte immer das Porträt von Jesus vor Augen, wenn du die Bibel liest. Achte darauf, in welcher Beziehung das Gelesene zur Mitte der Schrift steht. Und dann vertrau darauf, dass Jesus dich ganz viele wunderbare Dinge über Gott, die Welt und über dich selbst lehrt. Er ist schließlich der Erfinder des Lebens und kennt sich aus. Und Jesus sagt, begreift bitte, nicht das macht den Menschen unrein, was er durch seinen Mund in sich aufnimmt, sondern das, was aus seinem Mund herauskommt. Denn was aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und da im Herzen schlummern die bösen Gedanken und mit ihnen Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Beleidigungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Merkt ihr, es geht wieder um unsere Herzenshaltung. In diesem Sinne, vergiss bitte nicht mehr, dass Jesus dich vom Fluch der Gesetzlichkeit befreit hat. Die vielen Gebote im Alten Testament müssen dich nicht mehr erschrecken. Jesus hat sie bereits alle für dich erfüllt. Und er hat sogar die Strafe schon auf sich genommen, die du verdient hast, weil du die Gebote so oft nicht hältst. Darum glaub an Jesus und gib ihm dein Herz. Und dann vertrau darauf, dass er dir eine bessere Gerechtigkeit schenkt als jede, die du dir selbst auf dieser Erde jemals verdienen könntest. Amen.